Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir reden heute nicht nur über die allerwichtigsten News da draußen im Blockchain-Space, sondern wir haben auch die Top 10 der News in einem zugehörigen News-Artikel für euch mit vielen weiteren News zusammengefasst. Das Ganze ist bei Payment and Banking publiziert. Wir verlinken euch das gerne in den Shownotes. Heute im Fokus steht ein Marktupdate zu Bitcoin und Ethereum und natürlich den Handelsstart der ETH-ETFs. Wir werfen einen Blick auf die EZB Wholesale CBDC Trials und wir nehmen unter die Lupe Fortschritte bei der Stablecoin-Regulierung weltweit. Neben mir sind heute noch mit dabei der Alex und der Jonas. Ich grüße euch zusammen.
Hallo zusammen.
Hallihallo.
Ja, an der Stelle wollen wir uns nochmal ganz explizit bei euch bedanken für eure Teilnahme in unserer Umfrage. Bitte macht dies fleißig weiter. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ein interessantes Finding ist zum Beispiel, dass unsere Zuhörer, also ihr da draußen, wirklich vor allem aus Banken und Beratungen kommt. Also nur rund 4% sind aus der Kryptoindustrie. Wir scheinen uns also oder sind der Blockchain-Podcast für TradFi und freuen uns sehr, dass ihr aus den Banken und Beratungen uns immer fleißig zuhört. Dankeschön. Und dann schlage ich vor, ziehen wir weiter zum angekündigten Marktupdate. Alex, ich werfe dir mal den Ball dafür zu.
Ja, sehr gerne. Also lasst uns mal auf den letzten Monat schauen, auf den Monat Juli und auf den Bitcoin sowohl als auch auf den ETH-Preis und natürlich auf die Treiber dieser Preise. Da ist nämlich einiges Interessantes passiert. Fangen wir mal mit Bitcoin an. Der Bitcoin-Preis steht jetzt aktuell ungefähr bei 66.000 US-Dollar. Es ging in den letzten 4 Wochen erst etwas nach unten und dann wieder nach oben. Nichts Außergewöhnliches, so im Rahmen von 15%. Schuld an dem Auf und Ab war aber eventuell der deutsche Staat oder zumindest hat er eine Rolle gespielt, nämlich das Land Sachsen hat seine Bitcoin-Bestände verkauft und die waren gar nicht mal so gering. Das Land Sachsen hatte nämlich 50.000 Bitcoin in seiner Wallet. Damit hat das Land Sachsen oder Deutschland zu den größten Bitcoin-Haltern global gehört, nach USA, China und ich glaube Großbritannien. Mittlerweile ist der Bestand der deutschen Bitcoins aber wieder auf Null gesunken, denn zwischen dem 19. Juni und dem 17. Juli wurden diese 50.000 Bitcoin verkauft. Man hat dadurch 2,6 Milliarden Euro erlösen können, also gar nicht mal so wenig. Diese Bitcoins kamen aus einem Strafverfahren mit der ehemaligen Streaming-Plattform Movie2K, das kennen eventuell einige von euch noch. Und ja, diese Gelder gelten noch nicht als endgültiges Staatsvermögen. Man muss doch warten, bis ein Gericht entscheidet, ob die wirklich dauerhaft eingezogen werden können. Aber es ist so, dass das Land Sachsen da gezwungen war, diese Bitcoins zu verkaufen. Es gibt da also ein Gesetz, das besagt, dass der deutsche Staat jegliche Assets verkaufen muss, bei denen ein erheblicher Wertverlust droht. Und dieser erhebliche Wertverlust ist definiert als 10% oder mehr. Und bei Bitcoin scheint das also per Definition der Fall zu sein. Und deswegen mussten diese Bitcoins einmal komplett verkauft werden.
Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Alex, weil ich Bitcoin, Twitter oder Bitcoin X ist natürlich total verrückt gegangen nach den Verkäufen. Also dafür liebt man ja Bitcoin auch so ein bisschen, dass es dann gleich für alles wieder Memes gibt. Aber es wird eben vergessen, dass der Staat oder in dem Fall Sachsen gar keine andere Möglichkeit hatte, um das Ganze zu verkaufen. Also das hatte man nicht wirklich einen großen Entscheidungsspielraum. Und man muss aber natürlich auch sagen, was natürlich jetzt der Staatskasse oder des Landes Sachsens extrem hilft, ne? Weil ich glaube, die haben aktuell ein Defizit von 5 bis 6 Milliarden. Das heißt, da kommt jetzt mal so von so einem Strafverfahren nochmal 2,6 früher oder später mit dazu. Das ist natürlich auch eine schöne kleine Finanzspritze.
Wobei ich vermute, dass die jedes Jahr 5 bis 6 Milliarden Schulden machen. Oder glaubst du, dass sie nur insgesamt 5 bis 6 Milliarden Schulden haben? Also der deutsche Staat ist vielleicht ganz interessant. Der deutsche Staat hat insgesamt ein Schuldenlevel von 2.600 Milliarden, also das Tausendfache der Verkäufe. Und allein die jährlichen Schuldzinsen, die der deutsche Staat zahlt, belaufen sich auf 40 Milliarden. Das heißt, das sind jetzt leider diese 2,6 Milliarden auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber natürlich wird sich das Land Sachsen über diese zusätzlichen 2,6 Milliarden Euro freuen. Wir können uns vielleicht ganz kurz auch nochmal ansehen, wie dieser Kauf durchgeführt wurde. Dafür wurden nämlich mehrere Kryptobörsen genutzt, unter anderem Bitstamp, Kraken und Coinbase. der Zeitraum ist ja auch relativ geringer. Das heißt, und auch dieses Indiz, dass man mehrere Börsen genutzt hat, das deutet darauf hin, dass diese Bitcoins also so schnell wie möglich veräußert werden sollten. Vielleicht ein ganz witziger Hintergrund, weil wir haben auch gerade drüber gesprochen, so ein bisschen implizit, Jonas, du hast es erwähnt. Twitter hat sich natürlich gefragt, ist das jetzt ein smarter Move des deutschen Staates oder der Landesregierung in Sachsen, diese Bitcoin zu veräußern, oder hätte man die nicht eher behalten sollen? Wie gesagt, die Pflicht ist es, sie so schnell wie möglich zu verkaufen, aber so schnell wie möglich heißt natürlich auch, wenn es dann um deutsche Regierung geht, dass es einmal ein paar Monate dauern kann, weil erhalten hat das Land Sachsen diese Bitcoin bereits im Januar. Da hatten die nur einen Gesamtwert von 1,96 Milliarden und dadurch, dass es jetzt also ein halbes Jahr gedauert hat, diese Bitcoins am Ende zu verkaufen oder mit dem Verkauf zu starten, hat man also schon mal ungefähr 600, 700 Millionen mehr gemacht. Ich bin mir sicher, dass es jetzt wieder irgendwie einen Twitter-Account oder X-Account geben wird, der jeden Tag zeigen wird, wie viel die Bitcoin-Bestände des deutschen Staates wert wären, wenn sie nicht verkauft.
Den gibt's, den können wir gerne in den Shownotes verlinken.
Das dachte ich mir schon fast, ja.
Ja, witzig ist auch noch, dass also selbst in Deutschland, Österreich, Schweiz ist nicht jedem klar, dass hier verkauft werden musste. Zum Beispiel, also insbesondere über dem Atlantik bei Bankless hat man hier die deutsche Regierung sogar als Idiots bezeichnet, warum man denn so ein wertvolles Asset wie Bitcoin abstoßen könne. Ja, also das ist nicht überall bekannt, dass halt hier wirklich ein Verkaufszwang bestand.
Genau, ich würde sogar in Frage stellen, dass der Preis, und das wurde ja auch global so ein bisschen auf den deutschen Staat geschoben, dass der Preis da so um 10-15% runter ist diesen Monat, das würde ich sogar in Frage stellen, ob das wirklich durch diese Verkäufe kam, weil wenn man sich mal die Volumina ansieht, dann ist das wirklich nur ein kleiner Teil des täglichen Handelsvolumens. Das heißt, sowas sollte der Bitcoin-Markt hinsichtlich Liquidität und auch Markttiefe eigentlich relativ leicht wegstecken, vor allem dadurch, dass es über einen Monat gestreckt wurde. Also das heißt, dass dann so ungefähr 60 Millionen am Tag verkauft wurden vom deutschen Staat im Durchschnitt. Und wir haben mehrere Milliarden an Handelsvolumen jeden Tag im Bitcoin-Markt. Von daher ist es vermutlich, wenn überhaupt, eher diese generelle Ankündigung gewesen, die dann zu einem generellen Verkaufsdruck geführt hat. Allein der deutsche Staat, glaube ich, das wäre ein bisschen zu viel Anerkennung, dass hier das Land Sachsen plötzlich den Bitcoin-Preis um 10-15% bewegen kann.
Und dazu kommt ja auch noch, Alex, wenn ich das richtig gelesen habe, dass auch ein nicht zu vernachlässigender Teil der Verkäufe OTC, also Over-the-Counter, passiert ist und dann dadurch letztendlich gar keinen Einfluss auf den Marktpreis hat. Also ich sehe das wie du eher viel Ankündigungseffekte und auch einige andere News, auf die wir, glaube ich, auch zu sprechen kommen, die ebenfalls dazu beigetragen haben, dass der Preis ordentlich mal nach unten ist im letzten Monat.
Genau, ja, Jonas, du sprichst es schon an. Es gab nicht nur den deutschen Staat, der für Aufsehen gesorgt hat, sondern auch Mt. Gox hat angekündigt, jetzt endlich die Gläubiger zu entschädigen. Da haben wir hier schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Eine Crypto-Exchange, die vor, jetzt muss ich mal überlegen, wann das war, 2014, glaube ich, oder 2013, nagelt mich nicht darauf fest, pleite gegangen ist. Da wurden Bitcoins und Bitcoin Cash in sehr, sehr hohen Mengen damals gestohlen und die werden jetzt zum Teil wieder ausgezahlt. Das heißt, Treuhänder von Mt. Gox haben Berichten zufolge im Juli angefangen, sehr, sehr große Mengen an Bitcoins auf die Wallets von Börsen zu schicken, zum Beispiel 50.000 Bitcoins an eine Adresse, die wohl zu Kraken gehören. Ähnliches auch mit Bitstamp. Und Bitstamp hat jetzt tatsächlich angekündigt, Auszahlungen zu starten, und zwar ab heute. Und wenn ich sage ab heute, dann ist es der Tag der Aufzeichnung, der 25. Juli. Das heißt, es beginnen jetzt tatsächlich die Auszahlungen an die Gläubiger. Es geht da um 142.000 Bitcoin und 143.000 Bitcoin Cash sowie Fiat-Geld in Höhe von 69 Milliarden japanischen Yen. Es war eine japanische Börse, das heißt, es sind so ungefähr 436 Millionen US-Dollar. Das heißt, also rund 9 Milliarden in Bitcoin, rund 55 Millionen in Bitcoin Cash und 436 Millionen in US-Dollars. Das heißt, sehr, sehr, sehr hohe Beträge hier. Das Ganze soll bis Oktober über die Bühne gehen. Und ja, jetzt sehe ich sogar hier in meinen Notes, 2014 gab es diesen Sicherheitsvorfall. Da wurden insgesamt 850.000 Bitcoins, gingen damals verloren. Und das ist natürlich auch ein gewisser Verkaufsdruck oder die Angst vor einem Verkaufsdruck, dadurch, dass diese Bitcoins jetzt verteilt werden. Wobei sich die Frage stellt, ob die dann auch wirklich verkauft werden, diese Bitcoins.
Jonas, genau, das wollte ich auch gerade sagen, Alex, weil die meisten, die da jetzt diese Bitcoins auch bekommen, sind ja wirkliche OGs, die ja dann spätestens 2014 schon dabei waren. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die meisten überhalten werden, aber wir werden es letztendlich in den nächsten Monaten dann bis Oktober auch wirklich sehen.
Ja, die waren ja in gewisser Weise jetzt auch gezwungen zu hodeln all diese 10 Jahre und haben natürlich eine massive Wertsteigerung erlebt. Und was ich so aus der Mt. Gox geschädigten Community mitbekomme, zumindest mittelbar über die News, ist, dass die angekündigt haben, weiter zu hodeln. Ja, also ich glaube, der Verkaufsdruck wird sich hier nicht voll materialisieren.
Ich habe da keine genauen Zahlen und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es da genaue Zahlen dazu gibt, aber ich denke, ganz viele dieser Ansprüche wurden auch mittlerweile von Hedgefonds gekauft. Das heißt, es ist gar nicht mal unbedingt so, dass die OGs diese Bitcoin selbst noch halten, sondern wurden Ansprüche gegen Mt. Gox waren handelbar in den letzten Jahren schon und da haben also teilweise Hedgefonds schon zugeschlagen. Man wird sehen, aber auch hier, wenn das Ganze jetzt bis Oktober langsam ausgezahlt wird, selbst wenn es da jetzt um 142.000 Bitcoins geht, wenn da ein Teil davon verkauft wird, glaube ich auch, dass eher die Nachricht wahrscheinlich den Markt jetzt bewegt, als dann diese Verkäufe selbst. Und dann gab es auch noch eine positive Nachricht, wobei positiv hier eigentlich falsch platziert ist, aber ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine, denn es ist wahrscheinlicher geworden, dass Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten wird und da er sich ja in den letzten Monaten als sehr kryptofreundlicher Präsident positioniert hat, ist das vermutlich eher positiv für den Bitcoin-Preis. Das Geschehen, das dazu geführt hat, dass er höchstwahrscheinlich oder ein wahrscheinlicher Präsident wird, war natürlich alles andere als positiv. Es gab ja einen Anschlag, das habt ihr alle mitbekommen, müssen wir jetzt hier auch im Detail nicht diskutieren. Aber wie gesagt, die Republikaner und auch Donald Trump haben sich als sehr kryptofreundlich positioniert, ganz im Gegenteil zu den Demokraten. Die Republikaner haben auch ein Schreiben veröffentlicht, in dem sie zum ersten Mal in der Geschichte der US-Politik sich zu Krypto geäußert haben. Also ich kann das ganz kurz zusammenfassen, weil es ist schon interessant, dass das also jetzt zum ersten Mal in einem offiziellen Regierungsschreiben bzw. Politschreiben das Thema Krypto hier erwähnt wird. Da schreiben die Republikaner, dass sie das ungesetzliche und unamerikanische Vorgehen der Demokraten gegen Krypto beenden wollen. Sie wollen auf jeden Fall CBDC verhindern, das stand da auch drin. Und sie werden das Recht verteidigen, Bitcoin schürfen zu dürfen. Also das Mining wollen sie definitiv erlauben. Und sie wollen auch, dass jeder Amerikaner das Recht hat, sein digitales Vermögen selbst zu verwahren. Also Self-Custody wird groß geschrieben und zwar frei von jeglicher staatlichen Kontrolle und Überwachung.
Ja, spannend an der Diskussion finde ich, dass einer der Krypto-Götter, wenn man so will, also Vitalik Buterin selbst, noch einen kleinen Artikel publiziert hat, indem er die Community aufruft, eben nicht nur aufgrund des Partikularinteresses pro Krypto zu wählen, sondern sich halt ganzheitlich für die Interessen der USA einzusetzen und zu wählen. Weil es ist ja, gibt schon den Vibe in der Community, oh, Trump ist jetzt auf einmal cool, weil er pro Bitcoin ist oder pro Krypto, deswegen wählen wir den jetzt. Ich meine, Trump kann immer noch Schaden anrichten. Ja, aber ich tue mich auch damit schwer, nur für einen US-Präsidenten zu stimmen, weil er pro Krypto ist, auch wenn er vielleicht in anderen Politikfeldern nicht der eigenen Meinung entspricht. Ja, wird spannend sein, ob Menschen jetzt wirklich Trump wählen, weil er der erste US-Präsidentschaftskandidat ist, der Krypto in den Wahlkampf zieht und offensichtlich auch pro Krypto ist.
Ich finde es auch extrem spannend, wie das Ganze jetzt innerhalb von ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei Monaten hochgekommen ist. Also vorher war ja Trump extrem skeptisch, was Krypto anging, die letzten Jahre. Und jetzt hat er natürlich realisiert, dass das vielleicht auch was ist, was einige Wähler anziehen kann. Gibt es ja auch verschiedene Studien, die so ein bisschen versuchen zu quantifizieren, wie viel Wähler denn die Stimme letztendlich von Krypto, von der Einstellung zu Krypto auch abhängig machen, was gar nicht so wenig scheint. Und das nutzt er natürlich an der Stelle klug aus, um das mal so zu bezeichnen. Und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie jetzt auch letztendlich dann die Gegenseite da reagiert. Weil ich meine, Biden hat jetzt ja kürzlich angekündigt, dass er doch nicht kandidieren wird, jetzt vermutlich Harris als Kandidatin, wo man jetzt auch eine Möglichkeit hat, hier von der Seite ein bisschen gegenzusteuern und sich vielleicht auch positiver zu Krypto zu positionieren. Also weiß nicht, ob es passieren wird. Bislang war das ja wirklich klar, Trump eher positiv, beziehungsweise andere Seite dann eher negativ. Aber es gäbe jetzt natürlich noch die Chance, genau jetzt so ein bisschen anders zu reagieren, um vielleicht diese Wählerstimmen sich auch oder nicht zu verlieren in dem Sinne.
Ja, ich denke, da machen wir uns als Crypto-Community auch ein bisschen wichtiger, als wir sind am Ende, weil man muss sich schon die Frage stellen, wie viele Demokraten gibt es, die nicht demokratisch wählen, weil Kamala Harris oder Biden eher kryptoskeptisch sind. Also ich denke, dass wahrscheinlich sowieso unter den Republikanern und Libertären ja es eher mehr Krypto-Fans gibt und insgesamt ist der Krypto-Space natürlich auch nicht so groß, dass er US-Politik bewegen könnte. Meines Erachtens, das wurde schon alles ein bisschen heißer gekocht, als es ist, beziehungsweise wir dürfen immer nicht vergessen, wir sind hier in der absoluten Bubble und wenn Donald Trump einmal das Wort Krypto in den Mund nimmt, dann ist es bei uns 3 Wochen lang gefühlt in den Medien und ich denke, wenn wir mal unsere Nicht-Krypto-Freunde fragen, dann haben sie sicherlich überhaupt nichts davon mitbekommen, dass Trump sich zu Krypto geäußert hat. Das dürfen wir, denke ich, auch immer nicht vergessen, dass wir da wahrscheinlich etwas genauer hinschauen als der normale US-Wähler.
Ja, aber Alex, wir dürfen nicht vergessen, dass das Thema zum ersten Mal Wahlkampfthema ist in der unangefochtenen Weltmacht Nummer 1. So aber ist es. Ich gebe dir recht, ja. Und wir müssen auch wir dürfen nicht naiv sein, ja, das ist Wahlkampf und Trump ist mega drauf trainiert oder mega stark darin, alle Signale aufzuschnappen, die ihm irgendwo Stimmen bringen. Das ist wahrscheinlich einer seiner größten Stärken aus meiner Sicht. Aber wie es dann langfristig aussieht, also selbst wenn dann eine republikanische Regierung an der Macht ist, ob die sich dann wirklich für effektive Kryptoregulierung einsetzt, weiß man auch nicht.
Dann lass uns doch mal weitergehen zu ETH oder Ethereum. Preis, ähnliches Verhalten wie bei Bitcoin im letzten Monat. Wir stehen aktuell bei ungefähr 3.500. Es ging auch erst runter, dann wieder hoch, rund 20% runter, dann wieder nach oben. ETH kämpft ja immer noch damit, das alte All-Time-High aus 2021 zu erreichen. Da standen wir mal bei 4.600 US-Dollar. Jetzt gab es ein wichtiges Event, das eventuell in der Zukunft zu Preisanstiegen führen könnte. Wie ihr wisst, ist das hier immer alles keine Anlageberatung, aber wir wollten dennoch mit euch über die Ethereum-ETFs reden. Die sind nämlich seit dem Dienstag, 23. Juli, live. Da hatten sie ihren ersten Handelstag, witzigerweise wenige Tage nach dem 10-jährigen Geburtstag von Ethereum, der wichtige Meilenstein der ETFs. Die Anbieter, die diese ETFs zum Handel anbieten, sind sehr, sehr ähnlich wie die Anbieter, die auch die Bitcoin-Produkte anbieten. Das heißt, da ist wieder natürlich BlackRock dabei, da ist Fidelity dabei, da ist VanEck dabei, da ist Bitwise dabei, 21Shares, Invesco Galaxy. Also die Namen habt ihr alle schon gehört. Und das Setup ist auch sehr ähnlich wie beim Bitcoin, denn es gibt auch den Grayscale Ethereum Trust, ähnlich wie es bei Bitcoin den Grayscale Bitcoin Trust gab. Das heißt, das ist ein Trust, den es schon länger gab, der auch schon sehr viel Assets under Management hat. Und Grayscale fährt interessanterweise dieselbe Strategie wie bei Bitcoin, dass sie ihre sehr, sehr hohen Gebühren beibehalten und jetzt ob nach der Umwandlung zum ETF nicht wie die anderen so ungefähr 20 bis 25 Basispunkten an Gebühren verlangen, sondern 2,5%. Und deswegen passiert auch genau dasselbe wie bei Bitcoin, dass also am ersten Handelstag es sehr, sehr viel Outflow gab aus diesem Grayscale Trust und Inflow in diese anderen Produkte, weil sie einfach deutlich günstiger sind. Wir können uns gerne mal generell die Zahlen nach dem ersten Handelstag ansehen. Also das ist jetzt alles, was wir aktuell vorliegen haben. Also wie ist dieser Start gelaufen? Man muss da bis zum endgültigen Urteil immer einige Tage warten, aber man kann doch schon einiges ablesen aus den ersten Tagen. Also ich habe es gerade schon gesagt, Outflows aus dem Ethereum, Grayscale Ethereum Trust, Inflows in die anderen. Man muss da wieder unterscheiden, das haben wir im Bitcoin-Beispiel auch schon diskutiert, zwischen dem Handelsvolumen an Tag 1 und dann den Flows. Das werdet ihr sicherlich auch in den nächsten Wochen immer mal wieder hören. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Einordnung, was bedeutet das? Also das Handelsvolumen von ETFs bedeutet, es wird gezählt, wie oft und in welchem Umfang diese Produkte gehandelt wurden. Das heißt, wenn Jonas mit seinem großen Bank-Account 10 Millionen in Ethereum-ETFs investiert, morgens um 10 Uhr und verkauft diese 10 Millionen am Abend wieder, dann hat Jonas 20 Millionen an Handelsvolumen generiert. Er hat aber 0 Flows generiert, ja, weil er ist erst mit 10 Millionen rein. Das heißt, die Flows sind um 10 Millionen gestiegen und dann ist am Abend wieder um 10 Millionen raus. Das heißt, netto waren die Flows an dem Tag 0. Es ist nicht mehr Geld in den ETFs gelandet, aber das Handelsvolumen war 20 Millionen, weil er erst gekauft und dann verkauft hat. Und die zwei Zahlen muss man unterscheiden. Und vor dem Hintergrund ist es dann auch nicht überraschend, dass also das Handelsvolumen am ersten Tag bei über 1,1 Billionen lag. Das heißt, es wurde sehr, sehr viel gehandelt. Die Flows aber nur in Anführungszeichen bei 100 Milliarden. Das heißt, netto sind 100 Milliarden neues Geld in die Ethereum-ETFs geflossen am ersten Tag bei einem Handelsvolumen von 1,1 Billionen. Wenn wir das ganz kurz mal zu den Bitcoin-ETFs vergleichen im Januar, da waren es ungefähr 4,6 Billionen Handelsvolumen, also ungefähr das Vierfache, und 650 Milliarden an neuen Inflows, also da sind wir schon bei mehr als dem Sechsfachen. Also nicht überraschend, denke ich, dass da bei Bitcoin ein bisschen mehr passiert ist, aber insgesamt kann man schon sagen, war das ein sehr, sehr erfolgreicher Start und auch der Ethereum ETF wird zu den erfolgreichsten jemals höchstwahrscheinlich, müssen wir den nächsten Tag abwarten, aber höchstwahrscheinlich zu den erfolgreichsten ETF-Starts der US-Geschichte zählen.
Ich denke, da war die Unterscheidung, Alex, nochmal sehr wichtig mit Flow und Volume, weil wenn wir uns jetzt angucken, das Volumen war tatsächlich aus meiner, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähnlich als bei den Bitcoin-ETFs damals, aber die Flows eben deutlich geringer mit, wie du es genannt hast. Was ich sehr spannend finde, ist, dass Experten vorher auch geschätzt haben, dass es ungefähr 20-30% der Bitcoin-Flows sein werden im ersten Tag, was ja wirklich jetzt ganz gut getroffen wurde. Und wenn man sich mal anguckt, wie natürlich auch die Unterschiede in der Marktkapitalisierung ist, dann ist es bei Ethereum eben knapp, muss ich kurz gucken, 400 Milliarden und bei Bitcoin knapp 1,3. Das heißt, das ist so 3 bis 4 Mal so groß. Das heißt, letztendlich ist es ziemlich genau auch die Ratio, um die Bitcoin, sage ich jetzt einfach mal, wichtiger ist im Kryptomarkt. Und deswegen würde ich das auch so unterschreiben, eigentlich wie man es erwartet hat, aber man muss es immer relativieren. Bitcoin-ETFs waren mit Abstand die erfolgreichsten ETFs jemals in der Geschichte. Und da wird sich vermutlich ETH auch mit einordnen. Aber wie du es gesagt hast, Alex, erstmal noch ein paar Tage abwarten. Da werden wir sicherlich auch in den nächsten Episoden nochmal drüber sprechen, bevor wir uns da ein zu voreiliges Urteil erlauben.
Genau, also nochmal bei dem Handelsvolumen waren wir tatsächlich bei diesen 20-30%, also 1,1 Billionen ETH versus 4,6 Billionen Bitcoin an Tag 1. Wenn es um die Flows geht, und das ist eigentlich das Wichtigere, vielleicht auch ganz kurz nochmal, warum ist Handelsvolumen wichtig, warum sind Flows wichtig? Also Flows sind natürlich wichtig, weil sie sagen, wie viel Geld fließt denn in diese Produkte am Ende, und je mehr, desto besser natürlich für diese Produkte, aber das Handelsvolumen ist vor allem am Anfang gar nicht so unwichtig, weil das schafft Liquidität, macht die Bid-Ask-Spreads klein und sorgt dafür, dass diese Produkte einfach sehr, sehr leicht und günstig handelbar sind. Und das ist natürlich vor allem diejenigen, die dann am Anfang vielleicht gerade reingehen wollen in die Produkte. Es ist immer ganz gut, wenn viel Handelsvolumen da ist. Aber ja, Jonas, wie du gesagt hast, es ist nicht ganz so erfolgreich wie Bitcoin, auch nicht ganz so erfolgreich wie damals der Gold-ETF, aber immer noch sehr erfolgreich. Und die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Also wird es diese 20-30% von Bitcoin erreichen, die da von vielen Experten vorhergesagt wurden. Es gibt meines Erachtens so ein, zwei Gründe, die dagegen sprechen, dass ETH auch nur annähernd an Bitcoin rankommt. Das ist natürlich erstmal, ist es generell die Nummer zwei, aber dann gibt es auch so Charakteristika von ETH, die dafür sprechen, dass es eigentlich weniger sexy ist, ETH in Form von ETFs zu halten, weil Bitcoin ist ja ganz klar dieses digitale Gold-Narrativ. Da geht es vor allem darum, Bitcoin als Sparvehikel zu nutzen. ETH ist ja eher so dieses, es wird ja auch manchmal als Öl für die DeFi-Welt oder für die Ethereum, für das Ethereum-Ökosystem bezeichnet. Und Öl nutze ich eigentlich auch nicht zum Sparen, sondern Öl nutze ich, um Maschinen zu betreiben. Und hier in dem Fall jetzt die Ethereum-Maschine. Das heißt, ich habe durch ETH, durch den Token selbst, mehr Anwendungsfälle als für Bitcoin. Das heißt, wenn ich mich in DeFi engagieren will, wenn ich staken will, und vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, diese ETFs, die haben kein Staking, dann brauche ich Spot-ETH, also die ETH-Token direkt und nicht in Form von einem ETF. Und es sind einige ETH bereits in DeFi gelockt, es sind viele ETH gestaked und die stehen eigentlich alle nicht zur Verfügung für die ETFs, diese Nachfrage. Und ja, daher sehe ich da schon einen gewissen Unterschied im Vergleich zu Bitcoin. Gut, vielleicht ein letzter interessanter Punkt noch zu der ganzen Sache, um euch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Die Custodians, die genutzt werden, sind sehr ähnlich wie die Custodians bei den Bitcoin-ETFs. Das heißt, da ist auch Coinbase hier ganz vorne dabei. Meines Erachtens sorgt es aber für deutlich mehr potenzielle Probleme als bei Bitcoin. Also wir haben natürlich sowohl bei den Bitcoin-ETFs als auch bei den ETH-ETFs ein gewisses Konzentrationsrisiko, dass einfach sehr, 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 sehr viele oder hoher Betrag an Bitcoin und ETH jetzt da bei Coinbase unter anderem liegen. Das Problem bei ETH ist natürlich, dass der Konsensus, dadurch, dass wir hier einen Proof-of-Stake-Algorithmus nutzen, da kann ich natürlich eine 51%-Attacke machen, wenn ich 51% der ETH besitze. Das ist bei Bitcoin ja komplett anders. Und je mehr ETH natürlich von einer Entität gehalten werden, in dem Fall jetzt vor allem Coinbase, desto wahrscheinlicher werden natürlich auch 51%-Attacken. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, ich will nur darauf hinweisen, wenn diese ETFs jetzt sehr, sehr groß werden und dann plötzlich, keine Ahnung, 10-20% der ETH-Bestände bei Coinbase verwahrt werden, die ja nicht nur für die ETFs Custodians sind, sondern auch durch ihre Handelsplattform generell schon sehr viele ETH halten, und dann kommt der amerikanische Staat und konfisziert diese ETH, dann ja, sind da Angriffsszenarien zu denken oder denkbar, die bei Bitcoin auf jeden Fall nicht bestehen. Also Bottomline, dieses Konzentrationsrisiko, das ich auch bei Bitcoin habe, wird bei ETH nochmal um diese Dimension erweitert, dass dadurch potenziell eben 51% Attacken wahrscheinlicher werden.
Und da kann man natürlich dann auch die, ich sag mal, pure Crypto-Enthusiasten verstehen, die auch sagen, dass die ETFs jetzt nicht mehr so viel mit wirklich Native Crypto zu tun haben oder den Werten-Ideologien aus dem Crypto-Space. Wenn man sieht, dass Coinbase jetzt 7 von 9 ETFs letztendlich verwahrt, selbst wenn es auch nicht so kommen würde, Alex, mit einer 51-Attacke, was ich aber sehr, sehr spannend finde zu durchdenken, ist es natürlich wirklich ein sehr, sehr hohes Konzentrationsrisiko, was sowohl für die Bitcoin-ETFs als auch für die Ethereum-ETFs gilt. Und wenn man sich jetzt sieht, bei Bitcoin zum Beispiel, es gehen da erste Pensionsfonds rein. Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis da auch Staatsfonds reingehen, wird diese Größe weiter ansteigen, das heißt die Konzentration weiter steigen. Und das ist natürlich schon was man da sehr eng letztendlich beobachten muss und da schon langfristig zu Problemen führen kann.
Ja, und Jonas, da haben sie ja auch recht. Also du kaufst ja halt mit diesem Gegenparteirisiko der Custodians, kaufst du dir Usability ein. Du musst halt nicht die technisch rumfriemeln mit deiner Wallet. Ja, ich persönlich fühle mich immer noch selber wohler, da meine Spot-Bitcoins oder Spot-ETFs, Spot-ETH selber zu verwahren. Aber es bleibt halt der ewige und klassische Trade-off Usability versus Gegenparteirisiko. Und wahrscheinlich ist die Wahrheit eine gesunde Mischung. Ja, ein Teil selber verwahren, ein Teil Fremdparteien verwahren lassen, ein Teil wirklich im originalen Token und ein Teil in Produkten wie den ETFs.
Gut, dann lass uns doch mal weiterziehen. Jonas, ich würde dir erstmal den Ball zu werfen. Es sind ein paar Sachen auch im TradFi-Bereich passiert.
Gerne, Alex, genau. Also da würden wir uns vor allem drei News euch mal etwas näher bringen, die schon wirklich, unserer Sicht sehr beeindruckend sind in dem Bereich TradFi, vor allem Banken. Ein Thema und eine super spannende News ist, dass Goldman Sachs sich jetzt sehr intensiv im Bereich der Tokenisierung des Kapitalmarkts engagieren möchte. Also konkret plant Goldman bis Ende des Jahres 3 Tokenisierungsprojekte zu starten. Hat auch bereits Erfahrung rund um Tokenisierung, hat mit der Europäischen Investitionsbank zum Beispiel auch eine Anleihe emittiert oder auch mit der Hongkonger Monetary Authority eine grüne Staatsanleihe umgewandelt. Das heißt, hier hat man schon Erfahrung, möchte aber noch tiefer gehen. Zum Beispiel möchte man auch Marktplätze für tokenisierte Vermögenswerte schaffen, was, denke ich, sehr spannend ist, weil heute dieses Thema Sekundärmarkt natürlich noch extrem problematisch ist. Also man sieht schon einige Projekte, die jetzt inzwischen auch Anleihen tokenisieren. Aber wenn es um die Handelbarkeit geht, dann ist es natürlich noch ein Problem, was heute oder ein Thema, was heute noch nicht so weit verbreitet ist. Deswegen spannend, dass sich so jemand wie Goldman darauf konzentrieren möchte. Und auch, wir haben ja oft das Thema in dem Podcast auch schon aufgemacht, private Blockchain ist oder private permissionless etc. Wird Goldman hier auch auf eine private Blockchain und nicht auf eine public permissionless Blockchain wie Ethereum setzen? Ich denke, ist jetzt erstmal auch aufgrund von regulatorischer Risiken jetzt nicht so sehr überraschend aktuell, aber ich bin gespannt, haben wir ja schon mehrmals thematisiert, wie sich da dieses Rennen langfristig darstellt und wer dann da, ob wirklich die private oder die permissioned Blockchains hier letztendlich als Sieger rausgehen, wenn es um das Thema Tokenisierung geht. Aber ich sag, man hat sich hier aus Goldmans Sicht auf jeden Fall mal auf eine Private Blockchain hier fokussiert in dem Bereich. Also wirklich spannend, dass eine der größten Banken der Welt hier weiter auf Gas gibt, wenn es um das Thema Tokenisierung geht.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode.
Ja, und es ist ja auch von der BIS, ich weiß gar nicht, ob wir das später, wir haben ja noch einen Regulierungsteil, aber ich glaube, das passt jetzt hier ganz gut rein, weil es auch die Motivation dafür gibt, warum Goldman eventuell jetzt gerade auf private Blockchain setzt. Es wurden jetzt die finalen Kapitalanforderungen oder Regularien der BIS veröffentlicht, und Banken werden einfach hart dafür bestraft, wenn sie irgendwas mit Public Permissionless Blockchains machen. Das heißt, sie haben tatsächlich eigentlich keine andere Wahl. Da gibt es ja Level 1 und Level 2 Assets, die da von der BIS definiert werden. Und Level 1 hat überschaubare Kapitalanforderungen. Alles, was in Level 2 fällt, muss damit sehr, sehr viel Eigenkapital hinterlegt werden, wenn man das als Bank auf sein eigenes Balance Sheet nimmt. Und es ist unmöglich für irgendein Asset, also es kann auch eine US-Staatsanleihe sein, als Level 1 definiert zu werden, wenn diese US-Staatsanleihe auf einer Public Permissionless Blockchain tokenisiert ist. Und damit wird es für Banken fast unmöglich, mit Assets zu hantieren, die auf Public Permissionless Blockchains liegen. Also das war ein relativ starker Hit durch die Regulierung. Und ich kenne ja viele Leute, die bei Banken arbeiten und die eher private machen, aber das machen sie oft nicht aus Überzeugung, sondern weil sie eingetriebener der Regulierung sind tatsächlich.
Ja, genau, was du da ansprichst, Alex, sind zwei am 17. Juli publizierte Regularien des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht. Da war einmal der endgültige Rahmen für die Offenlegung von Kryptowährungsexposure von Banken und andererseits eben gezielte Änderungen an den Crypto-Asset-Standards dieses Basler Ausschusses, um die Kriterien für eine bevorzugte regulatorische Behandlung bestimmter Stablecoins zu verschärfen. Was interessanterweise gar nicht explizit erwähnt wurde in diesen Änderungen oder vom Basler Ausschuss, sind Permissionless oder Private Blockchains, aber die bisherige Position aus dem Dezember 2023 wurde nie geändert, dass der Ausschuss nach wie vor nicht der Ansicht ist, dass Banken die Risiken von Permissionless Blockchains wirklich mitigieren können. Ja, und damit die immer noch in dieser Hochrisikokategorie der zweiten Gruppe liegen. Ja, und ich denke, du hast recht, das ist einer der Treiber, warum Banken hier vorsichtig sind oder einfach nicht bereit sind, auch wenn sie es vielleicht attraktiver finden, insbesondere die Blockchain-Teams bei den Banken hier eigentlich permissionless unterwegs zu sein.
Es ist halt wirklich schwierig, wenn man sich die Situation mal überlegt, weil als Regulator will man natürlich dafür sorgen, dass die Banken adäquat ihre Risiken abbilden. Das heißt, wenn Permissionless-Systeme mehr Risiken haben, dann ist es ja auch okay, dass man mehr Eigenkapital letztendlich hinterlegen muss für riskantere Assets, sage ich mal. Ich finde es aber halt insgesamt schwierig, wenn, und das hört man ja, man spricht, ich eben auch, einigen Leuten aus dem Bankbereich, die finden Permissionless-Systeme auch wirklich super spannend, aber sagen halt, naja, jetzt können wir es weniger machen, weil die Regulatorik halt so restriktiv ist. Und das ist natürlich schon was, wo ich sage, man darf halt die Innovation auch nicht gänzlich, sage ich mal, jetzt hindern an der Stelle.
Ja, und es geht ja nicht um riskantere Assets. Also das versteht ja jeder, dass riskantere Assets eventuell höhere Eigenkapitalanforderungen brauchen, sondern es geht ja um die Infrastruktur, auf der die Assets liegen. Das heißt, es wird eigentlich hier Technologie wegreguliert. Das heißt, wenn ich eine US-Staatsanleihe in normaler Form halte, oder wir können auch nach Europa gehen, wenn ich eine deutsche Staatsanleihe halte, muss ich überhaupt kein Eigenkapital dagegen halten, sobald die tokenisiert auf einer Public Permissionless Blockchain ist. Jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber muss ich, glaube ich, 100% Eigenkapital danach halten. Und das heißt, es wird hier, je nachdem, auf welcher Infrastruktur ich bin, ändern sich meine Eigenkapitalanforderungen gegenüber einem Asset, dessen Risiko sich dadurch natürlich nicht ändert. Das ist immer noch die deutsche Staatsanleihe und ich habe immer noch Gegenpartei-Risiko gegen den deutschen Staat, egal ob die tokenisiert ist oder nicht. Und ich denke, das ist die Kritik, die da aus der Bankenindustrie meines Erachtens schon zum Teil berechtigterweise geäußert wird, dass hier also Technologie reguliert wird.
Ja, und das kann ich, wie gesagt, absolut, absolut verstehen an der Stelle, weil es wirklich so restriktiv ist, dass es eigentlich kaum praktikabel ist, zumindest wie man es wahrnimmt. Deswegen bin ich gespannt, weil die wie du es gesagt hast, Michi, diese neuen Vorgaben, die kommen ja jetzt erst. Ich weiß nicht, wie schnell man da auch wieder dann etwas ändert, wenn man merkt, okay, vielleicht in ein paar Jahren haben sich die Risiken doch ein bisschen mitigiert in dem Permissionless-Bereich. Aber ja, wir bleiben auf jeden Fall dran für euch und werden das weiter verfolgen.
Ja, Ledger Insights hat diese Publikation oder diese Anpassung des Basler Ausschusses auch gut zusammengefasst. Das verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Da müsst ihr euch nicht durch die eigentlichen regulatorischen Primärtexte arbeiten, sondern bekommt es sehr gut aufbereitet.
Dann zweite News, auch einer sehr, sehr großen Bank, und zwar ist das State Street. Was macht State Street? State Street plant jetzt, nach Auskunft von mit der Angelegenheit vertrauten Personen, wie man immer schön sagt, eben auch Abwicklung von Zahlungen über Blockchain durchzuführen und sich an entsprechenden Projekten zu beteiligen. Also im Gespräch ist zum Beispiel, dass State Street angeblich die Emission des eigenen Stablecoins plant. Wurde auch darüber berichtet, dass man sogar vielleicht einen eigenen Deposit-Token nutzen möchte, der eben dann Kundeneinlagen auf einer Blockchain repräsentiert. Wie gesagt, das ist jetzt nur Gerüchte, von wo ein Insider angeblich geplaudert hat. Bleibt natürlich spannend zu sehen, ob das wirklich so kommt. Was ich mich an der Stelle frage und vielleicht die Frage auch an dich, Alex, ist, wir sehen jetzt sehr, sehr viel News rund um mögliche Stablecoins, Emissionen von Banken, von anderen Unternehmen. Braucht es so eine Vielzahl an Stablecoins oder reichen da dann nicht ein paar letztendlich, die man vielleicht heute schon hat? Weil ich verstehe, dass es ein lukratives Geschäftsmodell ist, aber ist wirklich der Markt dafür so viele Stablecoins?
Ja, ich denke, das sehen wir in den USA. Da gibt es ganz, ganz viele Stablecoins, aber relevant sind am Ende zwei, maximal drei. Und ich denke, so wird das auch in anderen Märkten sein und bleiben. Das heißt, auch im Euro, wenn sich da mal jetzt der Markt entwickelt, wird das nicht anders sein. Das sind oligopolistische Märkte, das heißt sehr, sehr wenige Anbieter, die sich da durchsetzen, und das ist auch verständlich, weil man sehr, sehr starke Netzwerkeffekte hat. Vor allem beim Stablecoin ist es fast nicht zu unterschätzen, was es ausmacht, wenn man Liquidität hat in einem Stablecoin. Also auch hier, Liquidität heißt wieder, dass ich sehr, sehr enge Bid-Ask-Spreads habe, dass ich also sehr, sehr gut diesen Stablecoin kaufen und verkaufen kann an Börsen, auch in sehr hohen Mengen, dass er einfach überall verfügbar ist. Und das ist ein Hauptgrund meines Erachtens, warum Tether auch so erfolgreich ist, obwohl man vielleicht objektiv betrachtet eher auf USDC setzen würde als auf USDT, also auf Circle anstatt auf Tether. Und deswegen gehe ich davon aus, dass da jetzt vermutlich viele Projekte gestartet werden, aber dass es dann auch zu einer gewissen Konsolidierung kommt. Bei State Street wäre ich da auch erstmal vorsichtig. Die sind jetzt in den letzten Jahren nicht dadurch bekannt geworden, dass sie da an der absoluten Front des Kryptosektors arbeiten. Die hatten ja auch mal ein Team, die sind dann irgendwie alle gegangen. Von daher, mich freut das immer total, wenn irgendwie sich da Banken engagieren. Aber da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig. Ich erwarte jetzt nicht das große Stablecoin-Announcement von State Street oder Issuance in der kurzen Frist.
Und dann lasst uns zur dritten und letzten News aus dem Blog springen. Und zwar, ganz interessant, hat Partior eine Series B-Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Sehr interessant, weil Partior ja im Jahr 2021 von JP Morgan, DBS Bank und Temasek gegründet wurde. Also wirklich extrem Schwergewichten in dem Bereich. Auch Standard Charter ist dann noch als Investor dazugekommen. Und die Finanzierungsrunde jetzt wird eben vor allem auch durchgeführt oder auch geleitet von Peak Partners, auch von der Valor Capital Group und Jump Trading. Warum ich das besonders beachtlich finde, ist wirklich der Betrag, der jetzt auch geraced wurde. Worum geht es da? Man möchte letztendlich eben sich auch auf den Bereich grenzüberschreitende Zahlungen fokussieren, und im Endeffekt hat man das Ziel, die DLT zu nutzen, um das klassische Korrespondenzbankengeschäft im Endeffekt zu ersetzen, beziehungsweise hier einfach den Nutzen der Blockchain-Technologie auszuspielen. Und vielleicht als letzten Hinweis hier noch, die CBDC-OGs unter euch kennen es vielleicht. Das Unternehmen ist damals aus einem Hostess-CBDC-Projekt in Singapur hervorgegangen, dem Projekt Ubin. Sagt vermutlich einigen noch was. Und dementsprechend sieht man auch, wie so ein, ich sag mal, Public Sector POC sich jetzt auch weiterentwickeln kann zu einer Lösung, Art Konsortiallösung fast schon, von verschiedenen Banken und Playern, die hier in dem Space involviert sind.
Wollen wir eventuell nochmal ganz kurz auf das Thema Stablecoin zurückgehen und Banken, die sich im Bereich Stablecoin engagieren, weil es gibt ja tatsächlich in Europa einen Vorzeigekandidaten oder eine Bank, die da ganz, ganz weit vorne ist, und zwar Société Générale. Die haben ja mit ihren EuroCV einen Stablecoin, der schon länger live ist, und die haben es jetzt tatsächlich hinbekommen, von einem Whitelisting auf ein Blacklisting-Modell umzusteigen scheinbar. Also es ist natürlich so, dass Banken sehr, sehr stark auf Compliance und Geldwäsche und so weiter achten müssen. Das heißt, bis jetzt war es immer so, dass man eigentlich Kunde der SocGen werden musste. Also machen das über Forge, das ist deren Digital Asset Unit. Und jetzt haben sie es scheinbar hinbekommen, dass sie genauso wie die, sagen wir mal, großen Stablecoins ein sogenanntes Blacklisting-Modell fahren. Das bedeutet, jeder kann den Stablecoin erstmal erhalten und dann im Nachhinein, wenn was schiefläuft, können natürlich gewisse Adressen gesperrt werden. Und das finde ich schon bemerkenswert. Dadurch ist nämlich SocGen jetzt, ich würde sagen, global die Bank, die es hinbekommen hat, so ein Stablecoin herauszugeben. Und Michi, vielleicht damit mal rüber zu dir, denn die arbeiten natürlich an einem Euro-Stablecoin und da ist ja seit kurzem die Mika live und ich glaube, da ist SocGen auch ganz vorne dabei, wenn es um die Lizenz geht, die man dafür jetzt braucht, aber auch haben kann in Europa.
Ja, klar, gerne. Also wir haben natürlich engstens beobachtet, wer sich jetzt um eine Mika-Lizenz bemüht hat, respektive wer sie bekommen hat. Wir hatten schon im Detail über Circle gesprochen, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil du es angesprochen hast. Die Société Générale hat eben mit ihrem Kryptoarm Forge jetzt eine E-Geld-Lizenz für ihren Euro-CV-Stablecoin erhalten. Und zwar aus Frankreich heraus, nämlich von der französischen Finanzaufsichtsbehörde ACPR. Aber diese Lizenz ist jetzt natürlich innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums portable, kann übertragen werden. Somit kann die Société Générale über ihren Arm Forge, der die Lizenz erhalten hat, in ganz Europa diesen Stablecoin unter den gleichen regulatorischen Anforderungen emittieren. Und ja, du hast es auch richtig erwähnt, es war eine Umstrukturierung nötig von einem Whitelisting-Modell, denn bisher war der Stablecoin nur zwischen vorab genehmigten, also whitelisted Adressen handelbar. Und genau diese Einschränkung wurde jetzt aufgehoben, um halt wirklich den Stablecoin breit zu nutzen und auch schneller, ohne sich vorher whitelisten zu lassen. Nach wie vor ist der Stablecoin nicht für US-Bürger verfügbar und SCForge hat auch eine Partnerschaft mit Wintermute geschlossen, die als zusätzlicher Liquiditätsanbieter für den Stablecoin fungieren wird. Und auch das haben wir schon angesprochen, Liquidität ist einfach super wichtig für Stablecoins. Das ist ein großer Wettbewerbsvorteil für Tether, Stichwort niedrige Asset-Spreads. Ja, und auch das hat die Bank verstanden. Mit einem Liquiditätsanbieter bekommt man das besser hin. Ja, und auch an der Stelle sei nochmal der Vollständigkeit halber, weil es eben im Juli passiert ist, Circle zu erwähnen. Ja, Circle hat auch sehr zeitnah nach dem Inkrafttreten der Mika die Lizenz erhalten. Ja, wir haben, wie gesagt, bereits ausführlich darüber in der Juni-News-Episode gesprochen und sogar eine eigene Mika-Episode als Update dazu Anfang Juli rausgebracht. Beide Episoden verlinken wir euch sehr gern. Es muss einfach der Vollständigkeit halber hier nochmal erwähnt werden, dass Circle es auch geschafft hat und damit gibt es eben schon mal zwei große Player, die es geschafft haben. Wichtig ist, das sind nicht die einzigen beiden. Also es gibt weitere Lizenzen da draußen, die zwar nicht frisch im Juli vergeben wurden, aber die eben erhalten wurden. Und das ist Monerium, Membrane Finance und Quantos. Ich dekliniere sie ganz kurz durch. Ja, also Monerium ist ein isländisches Unternehmen, das den Euro-E-Stablecoin herausgibt, der an den Euro gekoppelt ist. Membrane Finance ist ein finnisches Unternehmen, das den auch wieder Euro-E, aber leicht anders geschrieben, Stablecoin entwickelt hat, der ebenfalls an den Euro gebunden ist. Und dann noch Quantos, ein niederländisches Unternehmen, das den Euro-D-Stablecoin anbietet. Die waren aber schon eigentlich vorher lizenziert oder haben die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Aber ja, es ist ein oligopolistischer Markt und ob sich die drei da jetzt durchsetzen, neben den zwei vorher erwähnten, ist wirklich zu hinterfragen.
Ja, und da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil es gibt einen Unterschied zwischen, sie waren vorher lizenziert, sie erfüllen die Mika-Bedingungen und sie haben eine Mika-Lizenz. Das heißt, nur weil ich vorher eine E-Geld-Lizenz hatte, heißt es nicht, dass ich jetzt automatisch eine Mika-Lizenz bekomme. Die bezieht sich zwar, also die Stablecoin-Mika-Lizenz bezieht sich zwar auf die E-Geld-Regulierung, also die sogenannte E-Money-Directive, E-Geld-Direktive, aber es ist nicht automatisch so, dass die jetzt, dass die diese Beispiele, die du jetzt gerade aufgezählt hast, alle regulierte E-Geld-Token sind nach der Mika. Da müssen die noch einiges tun. Die müssen beispielsweise ein White Paper schreiben und solche Geschichten. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die sind jetzt nicht automatisch Mika-reguliert.
Ja, mega wichtige Differenzierung. Mir war es einfach wichtig, hier nochmal auf den Schirm zu bringen, dass da noch andere unterwegs sind. Wenn wir schon beim Thema Stablecoin-Regulierung sind, dann passiert da nicht nur in Europa was, sondern auch in Hongkong. Dort gibt es nämlich jetzt einen Regulierungsvorschlag. Ja, es ist noch nicht in Kraft, aber es wird an dem Gesetzesvorschlag hier gearbeitet. Konkret tun das zwei Parteien. Erstens die Financial Services and the Treasury Bureau und zweitens die Hong Kong Monetary Authority. Ja, wenn dieser Regulierungsvorschlag in Kraft treten sollte, stellt sich die Frage, wer dann Stablecoins in Hongkong emittieren dürfte. Das wären dann erstmal, also als lizenzierter Emittent dürften Stablecoins in Hongkong an die breite Öffentlichkeit ausgegeben und aktiv vermarktet werden. Wenn ich als nicht lizenzierter Emittent an den Markt gehen würde, dann dürfte ich diese Stablecoins in Hongkong nur an professionelle Investoren anbieten. Ja, und die Vorschriften würden dann für Stablecoins gelten, die den Hongkong-Dollar referenzieren oder einfach nur in Hongkong ausgeben. Ja, und spannend finde ich an der Entwicklung eigentlich jetzt nochmal global betrachtet, dass Stablecoins, die eine globale Reichweite haben wollen, dann auch wahrscheinlich in den meisten Ländern wirklich eine physische Präsenz haben müssen. Innerhalb der europäischen Wirtschaftszone kann man jetzt natürlich eine Mika-Lizenz portieren in andere Länder, aber wenn ich dann in Hongkong auch präsent sein möchte und in anderen Ländern, dann brauche ich dort wieder die lokale Lizenz oder Regulierung und das ist natürlich richtiger Pain, wenn du da weltweit auftreten willst, aber dann immer lokal reguliert sein musst.
Ja, das Interessante in Hongkong ist ja vor allem, da wurde nicht nur dieser Regulierungsvorschlag veröffentlicht, sondern da wurde eine Sandbox gestartet, das heißt eine Umgebung geschaffen, innerhalb derer jetzt diese Stablecoins schon getestet werden können. Die Regulierung ist ja, es ist ein Vorschlag, ja, das ist noch lange nicht klar, da wird sich wahrscheinlich auch noch einiges ändern, aber es ist heute schon möglich, eben Stablecoins zu emittieren und zu nutzen innerhalb dieser Sandbox und da haben sich auch einige dafür beworben. Ich habe jetzt nicht alle Namen parat, aber Standard Charter weiß ich, ist zum Beispiel dabei. Das heißt, da passiert auch praktisch einiges. Ist auch ein Ansatz, der anders ist als der in Europa, dass also direkt so ein Experimentierumfeld mal geschaffen wurde für Stablecoins.
Ja, jetzt haben wir ein wichtiges Thema noch vorhin im TradFi-Bereich ausgelassen, nämlich die EZB Wholesale CBDC Trials. Vielleicht wollen wir da nochmal reinzoomen.
Genau, das ist ein Thema, das können wir uns auch noch ein bisschen aufheben, wenn Manu wieder kommt, weil er da deutlich näher dran ist und auch deutlich mehr dazu sagen kann. Aber trotzdem kurzer Überblick, was da in Europa noch passiert zum Thema Wholesale CBDC. Also die EZB arbeitet ja nicht nur an Retail CBDCs, sondern seit kurzem auch verstärkt an Wholesale CBDCs. Da gibt es aktuell auch Möglichkeiten, das Ganze zu testen. Es gab da zwei Wellen an Tests bis jetzt. An der ersten Welle haben immerhin 14 Marktteilnehmer teilgenommen, an der zweiten Welle jetzt sogar 52 Marktteilnehmer. Es werden da drei unterschiedliche Lösungen für so eine Wholesale CBDC getestet. Das ist einmal die Bundesbank Trigger-Lösung, dann TIPS Hashlink von der italienischen Zentralbank und dann die sogenannte DL3S-Lösung der Banque de France. Bei der Bundesbank Trigger-Lösung und der TIPS Hashlink-Lösung geht es gar nicht um eine Wholesale CBDC im klassischen Fall. Da passiert nämlich nichts geldseitig auf der Blockchain, sondern was da gemacht wird, es wird einfach eine Brücke gebaut von der Blockchain in die existierenden Zahlungs- und Abwicklungssysteme der Zentralbanken. Bei der Bundesbank ist das Target to Securities und bei den Italienern ist das TIPS. Das heißt, da passiert irgendwas auf einer Blockchain. Zum Beispiel wird ein Asset gekauft oder verkauft auf einer Blockchain und die Abwicklung geldseitig findet dann also Off-Chain statt. Und diese Lösungen sind also diese Brücke vom Off-Chain-Geld zur On-Chain-Transaktion. Die Banque de France macht das ein bisschen anders. Die hat nämlich auch das Geld auf der Blockchain selbst. Die nutzen da eine Hyperledger-Instanz und da liegt dann also auch das Geld auf einer Blockchain. Aber auch hier muss eine Brücke gebaut werden, weil die Blockchain ist exklusiv für das Geld Und das heißt, das Asset, das liegt dann zum Beispiel auf Ethereum oder auf irgendeiner anderen Blockchain. Das heißt, auch hier, wenn ein Asset gekauft oder verkauft wird, muss ich eine Brücke bauen. Hier dann jetzt aber zwischen zwei Blockchains und eben nicht zwischen einer Blockchain und einer Off-Chain-Lösung. Also das sind mal so ganz grob diese drei Lösungen, die da getestet wurden oder werden. Die Pilotphase, die endet jetzt im November 2024. Es ist spannend zu beobachten, dass da wirklich einiges passiert ist, auch vor allem mit und in Deutschland. Da gibt es ja beispielsweise die Swiat-Plattform der Deka. Da gab es einige Transaktionen. Die D7 von Clearstream war da auch mit involviert. Also zum Beispiel hat die, ich nenne einfach mal ein, zwei Beispiele, ich habe jetzt gerade schon die Swiat-Plattform erwähnt, also die Deka und die Bayern LB haben zum Beispiel eine digitale Anleihe auf Swiat ausgegeben. Diese Anleihe, die wurde vom Bankhaus Metzler gekauft. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Also die Deka Bank hat eine digitale Inhaberschuldverschreibung emittiert, die vom Bankhaus Metzler gekauft wurde. Und die Bayern LB hat eine Namensschuldverschreibung emittiert, die wurde von der Stadtsparkasse München gekauft. Das heißt, da engagieren sich also auch die, ich sag mal, kleineren deutschen Banken, was ich spannend fand. Und dann gab es nur ein anderes Beispiel, noch eine Transaktion auch noch mit D7 von Clearstream. Da hat die Deka und die DZ Bank haben da erste DLT-Anleihen emittiert im Wert von 5 Millionen. Die haben sich dann gegenseitig gekauft. Also die Deka hat die Anleihe der DZ-Bank gekauft und umgekehrt. Also man sieht, es sind schon kleine Beträge. 5 Millionen ist jetzt für eine Anleihe nicht sonderlich viel. Und dann der eine kauft die Anleihe vom anderen. Das heißt, wir sind hier schon in einem Test-Environment noch. Aber es ist trotzdem gut zu sehen, dass die EZB da so ein Test-Environment schafft. Und es ist auch sehr gut zu sehen, dass sich sehr, sehr viele Banken an der ganzen Sache beteiligen.
Genau, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, Alex. Ich meine, es gab jetzt ja zwei verschiedene Wellen bei den Trials, die ja auch noch laufen bis Ende des Jahres. Und in dieser ersten Welle, die vor ein paar Monaten abgeschlossen war, waren es noch 14 Marktteilnehmer, die mitgemacht haben und jetzt sind es eben 52. Also das zeigt wirklich ganz klar, das Interesse ist da. Der Use Case scheint doch irgendwie klarer zu sein als jetzt bei einer Retail-CBDC. Und schön, dass man diese ganzen Projekte sieht, wenngleich, wie du es gesagt hast, Alex, die Volumina natürlich noch klein sind, aber man muss irgendwo mal anfangen. Dementsprechend würde ich sagen, auch ein guter Ansatz, dass man hier einen Fokus auf die Praxis legt von Seiten des Eurosystems und hier dann die Marktteilnehmer, ich sag mal, mitspielen bzw. mittesten lässt.
Wollen wir eventuell gleich in Deutschland bleiben und über eine sehr, sehr deutsche Regulierung reden, die einen sehr, sehr deutschen Namen hat, die jetzt aber gerne an die ersten Empfänger vergeben wurde?
Wirklich mein allerliebstes deutsches Wort. Ich freue mich, es jedes Mal wieder auszusprechen. Kryptowertpapierregisterführer-Lizenz. So, ganz einfach. Also nochmal kurz ein bisschen Hintergrund dazu. Es gibt jetzt tatsächlich die ersten beiden Unternehmen, die von der BaFin eine finale Lizenz als Kryptowertpapierregisterführer erhalten haben. Und zwar sind es die DK Bank und Cashlink. Beide haben die Lizenz am 29.06. erhalten. Ist so ein bisschen unklar, wer jetzt wirklich der Erste war. Also Cashlink schreibt zum Beispiel selbst, sie waren die Ersten. In einem Online-Artikel hieß es teilweise von der Deka, sie sei die Erste. Endeffekt, das ist relativ egal, das war der gleiche Tag, beide haben die Lizenz. Was heißt das nun? Deka und Cashlink können eben nun beide Blockchain-basierte elektronische Wertpapiere im Sinne des elektronischen Wertpapiergesetzes EWPG in Deutschland begeben. Heißt nicht, dass beide vorher da gar nichts machen durften. Vorher haben bereits Deka und Cashlink elektronische Wertpapiere begeben, allerdings unter einer vorläufigen Lizenz. Und diese vorläufige Lizenz ist eben jetzt umgewandelt worden, sage ich mal, beziehungsweise man hat jetzt eben die finale Lizenz erhalten. Und was ich eben ganz spannend finde, und das vielleicht auch, weil du es gesagt hast, Alex, diese speziell deutsche Konstruktion mit dem Kryptowertpapierregisterführer, was heißt es denn jetzt, wenn ich Kryptowertpapierregisterführer bin? Wenn man eben elektronische Wertpapiere rechtsverbindlich in der digitalen Welt übertragen will, braucht es natürlich dafür eine, ich sage jetzt mal einfach ausgedrückt, verlässliche Datenbank, in der die Änderungen über die Eigentumsverhältnisse, die Transaktion etc. eingetragen und dokumentiert werden. Das ist eben das Kryptowertpapierregister. Dann gibt es eben entsprechende Unternehmen, die diese Datenbanken führen. Das sind dann Kryptowertpapierregisterführer. So sieht man, wie die deutsche Sprache funktioniert, immer ein Wort mehr. Und dann zu guter Letzt, für diese Dienstleistung braucht man eine Lizenz, das heißt die Kryptowertpapierregisterführer-Lizenz. Also so viel, so gut zu dem Thema. Wie gesagt, spannend, dass es dafür eine extra Dienstleistung, eine Lizenz gibt. Und jetzt gibt es die ersten beiden Player, die hier mit einer finalen Lizenz vollkommen reguliert sind, DK Bank und Cashlink.
Genau, und wie du es richtig sagst, Jonas, die Lizenz, die gab es auch schon vorher, war nur noch nicht final und es wurden auch schon Assets emittiert unter dem EWPG, sogar kürzlich erst von der KfW, die hat dann eine Anleihe ausgegeben unter dem deutschen EWBG in einem Volumen von 100 Millionen Euro. Das war also mal ein bisschen eine größere Anleihe, läuft bis zum 10. Dezember 2025. Da waren auch ganz, ganz viele deutsche Banken involviert. Also es schafft schon eine Möglichkeit, jetzt in Deutschland dann auch wirklich live Produkte auszugeben und tatsächlich tokenisierte Anleihen handelbar zu machen. Von daher ist es schön, dass es diese Lizenz jetzt auch final ist. Final ist auch diese Episode. Ich denke, wir haben unsere Fundstücke als Abschluss für heute. Michi, möchtest du vielleicht anfangen?
Ja, super gerne. Ich habe im Urlaub, der ist bei mir leider schon vorbei für die Sommerepisode, das Buch Broken Money von Lynn Alden gelesen. Das ist jetzt nicht mein Fundstück, aber das hat mich natürlich sehr heiß auf das Thema gemacht, was denn jetzt eine Zukunft des Geldes sein könnte. Wir alle wissen, es kann Blockchain-natives Geld sein wie Bitcoin. Aber die BIS hat sich in einem Working Paper, nämlich dem Working Paper Nummer 1178, auch dazu geäußert. Das ist aus dem April 2024 und heißt Finternet, the Financial System for the Future von Augustin Carstens. Und sorry, dass ich den Namen jetzt vermutlich butcher, Nandan Nilekani, beide sind aus dem Monetary and Economic Department. Ja, und das ist einfach ein sehr
Also Augustin Carstens ist der Chef der BIS. Der ist nicht aus dem Monetary Economic Department, sondern den kennen auch ganz, ganz viele aus dem Crypto-Space. Da gibt es auch sehr lustige Memes, weil der immer so als der Endgegner der Crypto-Bros definiert wird. Das ist ein Mexikaner, der ja ein sehr imposantes Erscheinungsbild hat. Jonas, ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht auch schon mal persönlich getroffen hast, aber das ist sozusagen der Kopf der BIS.
Genau, und warum empfehle ich das Paper? Ja, weil es zeigt halt jetzt mal eine Vision für ein zukünftiges Finanzsystem auf. Ja, es werden Mängel des aktuellen Finanzsystems aufgezeigt, darunter Langsamkeit, hohe Kosten, begrenzte Verfügbarkeit von Dienstleistungen. Ja, und stellt dann eben Designprinzipien vor, 8, um konkret zu sein, die dieses sogenannte Finternet vorschlagen und sagen, was für 8 Designprinzipien gelten, um es umzusetzen. Auch wenn die BIS dann gerne mal als der Endgegner wahrgenommen wird, ist es natürlich wichtig zu verstehen, wie sich die BIS hier die Zukunft des Geldes und des Finanzsystems so vorstellt.
Gut, ich mache gerne weiter. Mein Fundstück, oder ich habe Fundstücke, und zwar 2 Twitter- oder X-Accounts, und zwar von James Seyfert und Eric Balkunas. Das sind beides Journalisten von Bloomberg, die einige von euch sicherlich schon kennen, denn das sind beides ETF-Experten. Und gerade jetzt, wer sich dafür interessiert, wie in den nächsten, wir haben heute darüber gesprochen, Wochen, die Ethereum-ETFs sich entwickeln, da gibt es eigentlich keine bessere Adresse als die X-Accounts dieser beiden Journalisten. Die berichten immer jeden Tag über neue Flows, setzen das so ein bisschen in Perspektive, vergleichen das eventuell auch mal mit den Bitcoin-Flows. Das heißt, wer sich für dieses Thema interessiert, ich packe euch die Links zu den beiden Accounts in die Shownotes, dann könnt ihr da in den kommenden Wochen am Ball bleiben.
Genau, absolute Empfehlung, wirklich. Kann ich nur so echoen, was Alex gesagt hat. Dann mein Fundstück zu guter Letzt. Ich habe auch ein Paper der Bank für internationalen Zahlungsausgleich mitgebracht, tatsächlich nicht mit Michi abgestimmt. Und zwar geht es um die jährliche CBDC-Survey. Also die BIS macht einmal im Jahr, veröffentlicht sie ein Paper, wo sie zu Papier gibt, wie ist denn der globale Status zum Thema CBDC, wann wollen denn Zentralbanken CBDCs einführen, Retail-Hoste, welche Nutzen sehen sie und so weiter und so fort. Also wirklich ein sehr guter Überblick. Vor allem deswegen auch als Primärquelle sehr, sehr gut, weil es die Zentralbanken selbst befragt. Das heißt, das sind wirklich sehr seriöse und gute Quellen, wenn es um das CBDC-Thema geht. Und da wurde jetzt eben die Survey für 2023, also fürs letzte Jahr veröffentlicht. Wirklich kann ich jeden empfehlen, will nicht zu viel spoilern, aber ein Kerninsight für mich, logisch, aber trotzdem überraschend, das in Zahlen zu sehen, waren, dass Hosted-CBDC-Einführungen in den nächsten Jahren jetzt wahrscheinlicher sind als Retail-CBDCs, zumindest im globalen Durchschnitt, was auch zeigt, dass der Use Case irgendwie so ein bisschen klarer ist, haben wir vorhin ja auch drüber geredet, aber wie gesagt, will nicht zu viel spoilern, lest da gerne mal rein und wir verlinken alles für euch in die Shownotes. Gut, an der Stelle vielleicht auch nochmal liebe Grüße an den lieben Manuel, der leider uns aus dem Krankenbett vermutlich zuhört. Und nochmal danke an dich, Manuel, dass du auch die News so super vorbereitet hast vom Krankenbett, damit wir deine Parts mit übernehmen wollen. Also gute Besserung, werd schnell wieder fit.
Und damit vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Vielen Dank für eine gute Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Denkt daran, falls ihr unsere Umfrage noch nicht beantwortet habt, wir freuen uns auf Rückmeldung von euch. Und dann freuen wir uns auch, euch nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, vielen Dank Michi, vielen Dank Jonas und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.